Dies hat zu einem deutlichen Rückgang von Verabschiedungstränen geführt, da die Kinder weniger gestresst sind, wenn sie am Anfang Zeit nehmen können, um Bindungen und Beziehungen aufzubauen mit uns. Und bei den Begleitpersonen habe ich festgestellt, dass durch die längere Beobachtungs- und Beziehungszeit mit uns eine offene, vertrauensvollere und ehrlichere Kommunikation auf Augenhöhe entsteht und dementsprechend eine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit, was auch nach der Ankommenzeit weitergeht. Die aktive Einbindung in Entscheidungsprozesse und unsere Betonung auf das Wohlbefinden der Begleitperson vermitteln ihnen das Gefühl, Teil des Ankommensprozesses zu sein.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich begrüße euch ganz herzlich hier im Podcast. Ich bin Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin, Evaluatorin für Beziehungsqualität in Kitas, Autorin und Referentin im Bereich der bedürfnisorientierten Pädagogik und heiße alle herzlich willkommen. Ja, die Eingewöhnungszeit steht vor der Tür und aus diesem Grund gab es in der letzten Folge schon einen Einführungsfolge sozusagen zur bedürfnisorientierten Eingewöhnung und habe versucht, das ist gar nicht so leicht, mein Buch Ankommen dürfen statt loslassen müssen zusammenzufassen. Also, wenn du hier reinhörst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, die Folge von davor noch anzuhören. Dort gibt es einen theoretischen Einstieg und diese Folge soll sich der Praxis nun widmen, aber dazu gleich mehr. Bevor ich mit euch in diese Folge einsteige, möchte ich euch noch informieren, wie immer, über die aktuellen Programmpunkte unserer Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik. Die anstehenden Kurse sind am 16. September von 15 bis 18 Uhr der Workshop Gemeinsam durch die Wut und am 7. Oktober gibt es den Workshop Mit Widerständen umgehen, Veränderungen begleiten. Dieser Workshop ist insbesondere für all diejenigen, die verzweifelt versuchen, in der eigenen Praxis oder der Praxis der Kinder, also der Kita-Praxis oder ich als Leitung möchte unbedingt mein Team mitnehmen und stoße auf ganz schön viele Widerstände, dann ist dieser Workshop am 7. Oktober für euch relevant. Da wird es um die ganzen Ja-Abers gehen und wie ich mit Widerständen umgehen kann und Veränderungen kommunizieren kann. Dann am 29. Oktober gibt es den Workshop Einführung in die bedürfnisorientierte Pädagogik, unser Klassiker sozusagen. Also falls du den noch nicht gehört hast, dort noch nicht warst, dann hast du da nochmal die Chance, der 29. Oktober. Und am 8. November gibt es dann den Vortrag Augenhöhe statt Strafen von Katrin Hohmann, meiner Kollegin. Ja, das so viel zum Programm der BO-Akademie. Ihr könnt natürlich immer vorbeischauen auf der Webseite www.bo-pädagogik.de. Und noch etwas. Nun ist es bald soweit und ich habe mit meinem Podcast 100 Folgen erreicht. 100 Folgen, in der ich mit so vielen wundervollen Gästen sprechen durfte und die Pädagogik, die mir am Herzen liegt, in die Welt tragen durfte. Diese 100. Folge möchte ich nutzen, um euch Danke zu sagen und vielleicht euch auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu lassen, was hier so im Hintergrund passiert ist, was mittlerweile mit meiner Arbeit, mit meinem Job, was hier mit meiner Vision quasi alles in die Gänge gekommen ist. Daran möchte ich euch teilhaben lassen und ich wünsche mir so sehr, dass ihr mir für diese Folge Fragen schickt. Fragen, Anliegen, Rückmeldungen, was immer ihr mögt, darüber würde ich mich sehr freuen. Und das könnt ihr tun über eine WhatsApp-Nachricht, gerne bitte als Sprachnachricht an die folgende Nummer 0152 345 43010. Ich würde mich sehr über euer Feedback oder eure Frage freuen. Aber nun soll es zum Inhalt dieser Folge gehen. Wie schon angesprochen, soll es heute um die Praxis gehen einer bedürfnisorientierten Ankommenszeit, also einer bedürfnisorientierten Eingewöhnung. Und ich habe zwei wundervolle Frauen zu Gast. die in der Kita Julikinder in Berlin arbeiten, Liana Schulz und Elinor Vollis. Und Liana ist Mitbegründerin der Julikinder und ist auch Führungskraft, Bildungsbegleiterin im Ü3-Bereich, Multiplikatorin für gewaltfreie Pädagogik, Resilienz- und Self-Care, Leadership-Coach und hat 20 Jahre Berufserfahrung. Elinor ist seit 3 Jahren bei den Julikindern, ist die Krippenleitung und Bildungsbegleiterin, Fachkraft für die U3-Kinder und Bewegungspädagogin. Die beiden werden heute erzählen, wie sie die bedürfnisorientierte Eingewöhnung oder Ankommenszeit, wie ich sie nenne, umsetzen. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen ihr beiden hier im Podcast. Wollt ihr euch einmal eben vorstellen, eure Kita und eure Arbeit? Wer seid ihr?
Ja, also ich fange dann mal an. Mein Name ist Liana Schulz und ich habe Julikinder mitgegründet. Dort arbeite ich als Führungskraft und bin zudem Multiplikatorin für gewaltfreie Pädagogik und Resilienzcoach.
Genau, ich bin Elinor. Ich arbeite bei Julikinder seit 3 Jahren. Ich bin seit 7 Jahren unterwegs in Kitas. Ich bin auch Bewegungspädagogin, Fachkraft für unter 3 und auch nebenbei Kindertanzlehrerin.
Wir haben die erste Kita 2013 eröffnet mit 28 Plätzen. 21 folgt ja dann die zweite Einrichtung mit 40 Plätzen. Und unsere Besonderheit ist, dass wir unser Konzept nach der positiven Pädagogik ausgerichtet haben. Und seit kurzem sind wir auch eine Konsultationskita zu genau diesem Thema. Das bedeutet, dass Teams und Einzelpersonen zu uns kommen können, den Vormittag bei uns verleben können und so hautnah erleben, was das heißt, nach bedürfnisorientiertem Konzept zu arbeiten.
Ja, und deswegen bin ich ja auch auf euch gestoßen sozusagen, weil ihr auch ja unsere Bücher, die bedürfnisorientierte Pädagogik, wirklich in der Praxis leben wollt. Und das finde ich ja so spannend daran. Und mir ist es ja immer wichtig, dass ich hier fachlich gut begründet Pädagogik erkläre und dass es auch wirklich dazu beiträgt, dass es professionalisiert wird, dieser Beruf, und auch einen Anspruch hat. Und deshalb habe ich zum Beispiel letzte Folge, habe ich dann das Buch Ankommen dürfen statt loslassen müssen, also bedürfnisorientierte Eingewöhnung, habe ich ja so fachlich erklärt und zusammengefasst. Und das ist ja dann manchmal ein bisschen theoretisch. Und weil ich ja weiß, dass ihr euch auch mit der bedürfnisorientierten Eingewöhnung befasst, wollte ich euch einladen, damit ja die Hörerinnen und Hörer auch mal hören können oder erleben können, wie so eine Umsetzung stattfinden kann in der Praxis. Vielleicht beginnen wir damit, dass ihr ein bisschen erzählt, warum wolltet ihr denn zum Beispiel vom Berliner Modell weg? Weil das war ja das, was ihr davor angewandt habt, richtig?
Genau, ja, ganz genau. Also wir haben sehr viele Jahre nach dem Berliner Modell gearbeitet und eingewöhnt. Und anfangs kam es uns halt richtig vor, weil es haben wir ja in der Schule so gelernt. Mit der Zeit fing das aber an, so ein bisschen in den Bauch zu grummeln. Wir haben festgestellt, nach vielen Erfahrungen, die wir gesammelt haben, dass es vielleicht doch nicht alles so richtig ist, was die Lehrer uns da so erzählt haben in der Schule. Haben dann mit der Zeit halt einfach festgestellt, dass die Familien nicht nach dem Schema F einfach erfolgen, ne, so, sondern tatsächlich sind alle individuell. Überraschung. Genau. Und nach und nach haben wir halt unser Konzept grundsätzlich umgestellt zu bedürfnisorientiertem Arbeiten, haben uns da mehr belesen, mehr über Partizipation uns belesen und weiterentwickelt. Und zudem kam halt dein Buch raus. Und dann dachten wir, okay, also BO geht auch in der Eingewöhnung noch viel, viel mehr, als wir es jetzt gemacht haben. Also wir haben es mit der Zeit zwar so ein bisschen nach und nach so umgestellt, wurden individueller, aber es war jetzt noch nicht so das Wahre. Also irgendwie fehlte uns da immer noch was. Genau, und wie gesagt, dann kam dein Buch raus und das war so, ah, also alle noch, dann schauen wir mal, was noch geht.
Ja. Könnt ihr das ein bisschen konkretisieren? Was war nicht so das Wahre, wenn ihr jetzt nach dem Berliner Modell eingewöhnt habt? Also wo hat's gehakt? Weil ich kenne ja viele Einrichtungen, die sozusagen offiziell sagen, ja, Berliner Eingewöhnungsmodell, aber wir versuchen das individuell zu gestalten. Womit hat das zu tun, dass ihr sagt, nee, also es gab wirklich Haken und deswegen wollen wir das Modell nicht mehr, zum Beispiel das Berliner Eingewöhnungsmodell?
Ja, also für uns war es tatsächlich so, dass viele, viele Tränen der Kinder, man hat einfach gemerkt, die Kinder sind noch nicht so weit. Und man hat sie dann wirklich so das Gefühl gehabt, man reißt sie aus den Händen der Mamas und der Papas. Und das war einfach kein gutes Gefühl für uns. Und wir haben auch mitbekommen, dass die Eltern damit halt nicht so unbedingt glücklich waren. Zwar haben die wenigsten irgendwie was gesagt, aber ja, so ein Bauchgefühl war immer da. Irgendwas ist da nicht richtig. Das können wir so nicht, wollen wir so nicht mehr machen.
Ja, also eigentlich nicht nur für die Kinder war es blöd und vielleicht auch für die Eltern, sondern auch für euch, höre ich da raus, ne? Also.
Wir hatten ja auch dann auch so einen Druck, ne? Selber, okay, jetzt, oh Gott, in 2 Wochen kommt schon die nächste Eingewöhnung, komm, das müssen wir jetzt fertig und da sitzen die Eltern und die beobachten uns und die müssen jetzt schnell raus und, ja.
Und das hat so mehr Entspannung reingebracht einfach wahrscheinlich, ne?
Absolut.
Ja.
Man mag es kaum glauben.
Doch, ich kann mir das vorstellen, ne? Also, wenn ich sozusagen nur in Anführungsstrichen, wenn ich eher schaue, was brauchen die Beteiligten, dann braucht's ja auch weniger auflehnen oder weniger deutlich zeigen, das will ich so nicht, ne? Und dadurch ist es natürlich mit weniger Weinen verbunden, mit weniger Ärger vielleicht von den Eltern aus. Oder von euch aus und so ist es dann vermutlich, also so war das ja auch meine Idee, entspannter sozusagen, ja.
Genau.
Okay, und als Grundlage nutzt ihr ja jetzt das partizipatorische Eingewöhnungsmodell, ne, von Marjan Alemzadeh. Und das erwähne ich ja auch immer wieder in meinem Buch. Das ist ja schon sehr, also das ist ja relativ bedürfnisorientiert. Also ich finde, das passt super gut zusammen, ne, die BU-Eingewöhnung. Und das partizipatorische Modell. Und dazu gibt's auch eine Podcast-Folge noch, also mit Marjan Alemzadeh zur partizipatorischen Eingewöhnung. Und ihr gewöhnt aber auch BO ein, ja. Wenn ich jetzt mal ganz frech fragen würde, ist die BO-Eingewöhnung sozusagen nicht ausreichend? Also, oder warum braucht ihr jetzt noch das partizipatorische Modell dazu?
Ja, also ich möchte nicht sagen, dass die bedürfnisorientierte Ankommenszeit nicht ausreichend war, sondern vielmehr, dass das partizipatorische Ankommensmodell und die bedürfnisorientierte Ankommensmodell sich für uns optimal in die Praxis einfach ergänzt haben. Die 7 Schritte des partizipatorischen Ankommenskonzepts dienen für uns als Leitfaden, der uns besonders während der Übergangsphase bei der Umstellung unserer Konzeptorientierung gab. Mhm. Und das partizipatorische Ankommensmodell bietet uns eine klare Struktur zur Ausrichtung, ohne die Flexibilität dieser Struktur zu mindern. Die Dauer der Beobachtungszeit und die Gestaltung der Verabschiedungen haben sich dadurch signifikant verändert. Die bedürfnisorientierte Haltung bildet für uns die Grundlage des gesamten Prozesses. Die Grundpfeiler der bedürfnisorientierten Haltung, nämlich die Berücksichtigung von Grenzen, Gefühlen und Bedürfnissen jeder Person im Beziehungsdreieck, sind von Beginn der Beobachtungszeit an von zentraler Bedeutung. Mhm. Die Achtsamkeit der Fachkraft im bedürfnisorientierten Ankommensmodell ist für uns von großer Bedeutung, da wir hohen Wert auf Selbstreflexion und Biografiearbeit legen. Wir sind stets im Austausch im Team, als auch mit uns selbst in Einklang. Ebenso ist die Betonung der Strukturflexibilität essentiell für uns. Es gibt möglicherweise mehr Optionen als gedacht, die man in einer Ankommenszeit ausprobieren kann. Die Zeit, wo der Kind um Begleitperson kommt, der Wechsel der Fachkraftbegleitung eventuell, die Nutzung verschiedener Räume in der Einrichtung oder draußen, sowie variable Zeitdauern mit der Begleitperson in der Gruppe, bevor es zu einer Verabschiedung kommt. Durch das bedürfnisorientierte Ankommensmodell haben wir nun zusätzliche Werkzeuge für unsere Strukturflexibilität innerhalb der Ankommenszeit gewonnen. Ich bin der Ansicht, dass beides miteinander harmoniert und in meinen Augen ergänzen sie sich optimal für uns in der Praxis. Es ist für mich jetzt mittlerweile unvorstellbar, dem partizipatorischen Ankommenskonzept zu folgen, ohne eine bedürfnisorientierte Haltung zu leben. Während das partizipatorische Ankommensmodell eine klare Struktur für den Ablauf und die Vorbereitung der Ankommenszeit bietet, unterstützt das bedürfnisorientierten Ankommensmodell stärker bei der einfühlsamen, wahrnehmenden Beobachtung der Feinsignale sowohl des Kindes, der Begleitperson als auch mit sich selbst als Fachkraft. Dies zeigt sich beispielsweise bei der Gestaltung der Verabschiedungssituation, wo die Bedürfnisse und Signale der Beteiligten des Beziehungsdreieck besonders berücksichtigt werden.
Wow, ja, das ist gut zusammengefasst. Wirklich. Also ich glaube, genauso würde ich das sagen, ne? Also es wurde auch schon mal kritisch nachgefragt bei dem BO-Ankommensmodell, ja, aber da steht ja nicht, wie man das denn am Anfang macht mit den Eltern und so, ne? Also das steht da ja alles nicht drin, ob man einen Elternabend macht, wie man die informiert, wie man die abholt, so am Anfang sozusagen. Und auch gibt's ja keinen Ablauf quasi, ne, in dem Buch. Und da sind dann manche verunsichert, ne? Und ich finde, das habt ihr gerade total gut zusammengefasst, dass sozusagen das manchmal ein bisschen sich für viele orientierungslos anfühlt, ne? Also zumindest, wenn man zum Beispiel den Eltern transportieren möchte, ne? Also wie ist denn der Ablauf? Und da hilft wahrscheinlich dann doch wieder so ein Modell wie das partizipatorische Modell. Und der Ablauf ist ja dort, das Schöne ist ja, dass da viel mehr Zeit insgesamt eingeplant wird, ne? Und viel mehr Raum wirklich für den Beziehungsaufbau und das Ganze, ne? Also deswegen, ich glaube, das ist das Schöne an dem partizipatorischen Modell, was dann auch eine Orientierung, also einen Ablauf bietet und auch genau sowas, wie man mit den Eltern in Kontakt treten kann. Und die BO-Eingewöhnung ist sozusagen, so habe ich das jetzt auch bei dir rausgehört, ist sozusagen das, wie gehe ich dann im konkreten Moment in Beziehung, ne? Also wie gestalte ich die konkrete Interaktion, ne? Also wie gehe ich auf das Gefühl ein? Wie benenne ich das? Wie berücksichtige ich die Grenzen und so? Wo natürlich auch immer Partizipation eine Rolle spielt, ne? Also ich habe auch in der letzten Folge gesagt, dass quasi für mich eigentlich fast ein bisschen unerheblich ist, welches Konzept man nimmt. Also ob man jetzt Berliner Eingewöhnungsmodell oder Peer Group meinetwegen oder so, solange ich quasi innerhalb dessen bedürfnisorientiert das mache, ne? Also quasi, dass das wirklich die Haltung ist und die Interaktion, wie ich das genau gestalte, ne? Und deswegen kann ich diese Kombination, für die ihr euch da entschieden habt, total gut nachvollziehen. Ich glaube, so würde ich es auch machen.
Bei uns anfangen. Wir suchen auch.
Ja, könnt ihr so ein bisschen erzählen, also wie dieser Ablauf der Umstellung stattgefunden hat? Also welche Schritte waren da notwendig?
Also als erstes war es natürlich ganz wichtig, dass wir unsere beiden Teams aus den beiden Einrichtungen mitnehmen. Da haben wir eine Konzeption da geschrieben, wo da zum Beispiel auch die wichtigsten Unterschiede zum Berliner Modell ganz klar benannt waren. Also das zum Beispiel das Wichtigste für mich persönlich ist, dass die Eltern nicht mehr als stille Beobachter in der Ecke sitzen, sondern das aktiv mitgestalten. Genau, diese ganzen Punkte haben wir niedergeschrieben. Dann gab es einen gemeinsamen Austausch mit den beiden Teams über mehrere Stunden an einem Tag. Die Kolleginnen konnten dann Fragen stellen, Bedenken äußern und so weiter und so fort. Dann sind wir dann zusammen ins Gespräch gekommen. Dann haben wir natürlich auch die Eltern darüber informiert, dass wir das jetzt anders machen, was da die Besonderheit ist, dass die Eltern da mehr partizipatieren werden, dass auch die Bedürfnisse der Kinder mehr in den Vordergrund gestellt werden und so weiter und so fort. Genau. Und das war so der Prozess. Der Träger hat uns auch sehr dabei unterstützt. Der hat uns nicht im Weg gestanden, hat uns da freie Hand gelassen. Genauso, dass wir das sehr gut ausleben konnten.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist wichtig, ne? Also, dass der Träger da auf jeden Fall unterstützt. Und gab es im Team Widerstände oder waren alle begeistert und haben gesagt, ja, das ist es?
Ja, also Widerstand möchte ich das nicht nennen, aber natürlich gab es so eine Hürde bei uns selber, so dieses, okay, schaffen wir das jetzt, Hand in Hand mit den Eltern zu gehen, weil anfangs, ne, beim Berliner Modell ist da ja nichts mit Hand in Hand mit den Eltern, sondern wir als pädagogische Fachkräfte sagen, wo es lang geht und die Eltern haben dann gefälligst das zu tun, was wir ihnen sagen, ne? Jetzt beim BO ist das natürlich was völlig anderes und da war so, okay, schaffen wir das an unserer eigenen Haltung dann so zu arbeiten, diese praktisch, ja, kann man schon sagen, aufzugeben, eine neue Haltung draus zu machen. Das war so die Hürde, weil man das natürlich jahrelang völlig anders macht, hat man dann natürlich so Respekt vor sich selbst. Wir haben aber gesagt, wir machen das, das fühlt sich gut für uns an und wir gehen einfach unseren Weg damit und tauschen uns aber ganz viel aus sodass, wenn wir merken, okay, da ist noch irgendwie was unklar oder irgendwie so, dass da noch Platz zum Austausch und Zeit und Raum ganz viel da ist. Und das funktioniert wirklich bis jetzt echt gut, ne?
Ja, würde ich sagen.
Und was, du hast gerade gesagt, das war eine Hürde mit euch selbst. Was heißt das denn genau? Also könnt ihr das ein bisschen beschreiben? Also was heißt die Hürde mit euch selbst? Habt ihr da eine Veränderung bei euch selbst wahrgenommen auch? Partner der heutigen Ausgabe ist die Pedico-Akademie. Die Pedico-Akademie bietet Weiterbildungskomplettlösungen für Einrichtungen und Träger an. Weiterbildungsangebote für Mitarbeitende sind für die Qualitätssicherung und Mitarbeitendenbindung unerlässlich. Dazu erstellt die Pedico-Akademie für Träger und Einrichtungen individuelle Curricula zusammen oder stellt Einrichtungsteams flexible Kontingente zur Verfügung, mit denen sie aus Live-Seminaren zu über 450 Themen frei wählen und buchen können. Angepasste Lösungen sind für jede Teamgröße möglich und starten bereits ab 19,90 Euro pro Monat. Weitere Informationen und den Link zu weiteren Informationen findet ihr unter pedico-akademie.de/komplett. Die Pedico-Akademie ist ein staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung, speziell für ErzieherInnen und pädagogische Fachkräfte. Angebote für Träger und Einrichtungen findet ihr unter pedico-akademie.de/komplett. Passend zum Thema der heutigen Folge findet ihr zudem den Link zu verschiedenen Weiterbildungsangeboten zum Thema Eingewöhnungen in den Shownotes.
Ja, magst du das sagen?
Ja, also meine eigene Hürde war auf jeden Fall, dass ich festgestellt habe, vor allem während ich dein Buch gelesen habe, dass mein Problem war oder meine Hürde war, dass ich so schnell wie möglich die Eltern raus aus dem Raum bekommen wollte. Und das lag daran, dass ich beobachtet gefühlt habe und dementsprechend auch geurteilt gefühlt habe. Und nach viel Selbstreflexion wurde es mir klar, nein, diese Beziehungszeit mit der Eltern sind so wertvoll für den Beziehungsaufbau mit dem Kind selbst und den ganzen Prozess. Und sie haben noch keine Vertrauen zu mir. Ich kann das nicht von sie erwarten oder verlangen, am dritten Tag ein großes Vertrauen an mir zu haben. Das ist ganz nachvollziehbar, dass sie mir beobachten, weil sie geben mir ihr größter Schatz ab, quasi. Und natürlich wollen sie mir kennenlernen und beobachten, wie ich dann mit den Kindern eigentlich umgehe. Und das ist für dich berechtigt. Und das war halt so eine große Aha-Moment für mich. Ich finde aber, dass wir alle unsere unterschiedliche Hürden haben. Manche im Team hatten dann Hürden mit diesem Zeitdruckgefühl. Das war nicht so ein großes Thema bei mir, aber dieses so Umgang mit dem Zeitdruck von Eltern oder von sich selbst. Okay, wir haben jetzt Mittagessen gegessen, es muss jetzt klappen, dass das Kind dann schläft. Nein, es muss nicht. Ich hatte dann eine meiner ersten Ankommenskinder, als wir das umgeändert haben, hat einen Monat vom Frühstück bis zum Mittagessen war sie dann bei uns, bis wir dann geguckt haben, okay, wie ist dann die Schlafbegleitung? Das war natürlich ins Gespräch mit der Begleitperson gewesen und das muss nicht so linear nach Zeitdruck laufen. Genau.
Ah, schön, da kriege ich richtig Gänsehaut, weil ich glaube, das war wirklich, ne, also auch so dieses Anliegen, so ein Durchatmen zu schaffen und da auch wirklich in die Reflexion zu gehen. Und du hast was echt Schönes gesagt. Die Eltern, die müssen uns als Fachkräfte beobachten. Die müssen, also die meisten, die wollen ja auch sozusagen das Gefühl oder das Bedürfnis der Sicherheit empfinden und der Kontrolle. Und dazu zählt natürlich die Personen, die mein Kind betreuen, auch zu beobachten und zu kontrollieren in gewisser Weise. Logischerweise, um zu sehen und um zu wissen, ob es hier meinem Kind gut geht, so, ne? Und das heißt, ja, zu wissen, ich bin da beobachtet und das ist auch gut so, weil das ist Teil, ja, dieses bedürfnisorientierten Prozesses, diese Angst abzubauen und ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle aufbauen zu können. Und das ist total entscheidend, wie dann alle nachher loslassen können. Ne? Deswegen heißt das Buch ja auch Ankommen dürfen statt loslassen müssen, sondern dieses ich kann dann loslassen, wenn ich mich sicher fühle. So, ne? Ja.
Genau.
Und das war nämlich so lustig, als ich nämlich bei euch war, ne, zu, ich glaube, Feas Buchvorstellung war das. Das war so lustig, weil da lag ja dann das Buch Ankommen dürfen. So hat das ja auch ein bisschen angefangen, dass ich mir gut vorstellen konnte, euch hier in den Podcast einzuladen. Da lag dann das Buch Ankommen dürfen mit so ganz, ganz vielen Zetteln. Und ich dachte so, ihr habt das wahrscheinlich besser gelesen als ich jemals. So. Also das war wirklich sehr belesen. Quasi, ne, mit ganz vielen Zetteln. Also, ihr habt es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, Eleonor, du hast gerade gesagt, aber vielleicht, was war denn da noch so Sachen drin, die ihr da gelesen habt, die für euch so ein Game Changer jetzt auch in der Praxis waren?
Ja, also das war ich. Ja, also schon bereits nach wenigen Seiten, ich glaube Seite 3, als ich den Abschnitt über den Begriff Eingewöhnung las, wurde mir klar, dass dieses Buch ein Wendepunkt für mich war. Mhm. Seitdem sprechen wir nicht mehr in der Einrichtung von Eingewöhnungen oder Trennungen, sondern von Ankommenszeiten und Verabschiedungen. Die Begriffe Eingewöhnung und Trennung implizieren eine passive Rolle des Kindes in diesen Prozessen. Und durch die Verwendung von Ankommenszeit und Verabschiedung betrachten wir das Kind und seine Begleitperson als aktive Gestalter dieser Prozess. Der Begriff Trennung war für mich besonders problematisch, da er so negativ in unserer Sprache schon behaftet ist. Kind und Begleitperson verabschieden sich nur für eine gewisse Zeit im Vertrauen darauf, bald wieder zueinander zu finden. Das Kind bleibt in der Anwesenheit einer Person, zu der es bereits eine Vertrauensbasis und Beziehung hat. Und ich hatte gerade eine herausfordernde Ankommenszeit hinter mir, als ich dein Buch gelesen habe und dachte, bei fast jeder Seite, hätte ich das nur 3 Monate früher gewusst. Das ich ging immer wieder zu lernen. Guck mal, hätte ich das gewusst. Genau, und die wichtigsten Erkenntnisse, die ich aus dem Buch gewann, waren die Bedeutung der Beziehungsgestaltung zur Begleitperson, die Aufklärung über die Mythen der Ankommenszeit und die Gestaltung der Verabschiedungen. Mhm. Genau, mir wurde klar, dass der Vertrauensaufbau mit der Begleitperson die Grundlage der Ankommenszeit tatsächlich ist. Und das bedeutet, dass wir mit den Begleitpersonen wirklich ins Gespräch gehen. Es geht nicht nur um Smalltalk oder Fragen wie, was isst das Kind gerne oder wie schläft das Kind zu Hause, obwohl diese Informationen auch natürlich wichtig sind und auch gefragt werden sollen. Aber vielmehr stellen wir tiefere Fragen, wie sicher fühlen Sie sich auf einer Skala von 1 bis 10 hier in der Einrichtung bei uns? Mhm. Was brauchen Sie von mir, damit es von einer 7 auf einer 10 steigt? Wie nehmen Sie Ihr Kind bei uns in der Einrichtung wahr? Wie nehmen Sie meine Beziehung zu Ihrem Kind wahr? Und sind Sie bereit für eine Verabschiedung? Ich hatte diese letzte Frage neulich gestellt an eine Begleitperson in meiner aktuellen Ankommenszeit. Und der Begleitperson war erstmal total überrascht und hat nicht damit gerechnet, dass ich sie frage, weil sie das anders kennt von ihrer größeren Tochter. Und fand das total schön und beruhigend, dass ich das auch frage und sie mit einbeziehe. Und auf diese Weise gehen wir in die Tiefe, zeigen Interesse und Offenheit und fördern die Zusammenarbeit. Genau, und die Signaltabelle zur Abschiedsgestaltung auf den Seiten 56 und 57, die sowohl die Begleitperson als auch das Kind berücksichtigt, war für mich ein entscheidender Augenöffner. Seitdem nutzen wir eine ungefähre 2-wöchige Beobachtungszeit in der Gruppe vorrangig dazu, eine Beziehung zur Begleitperson aufzubauen und dadurch das Kind besser kennenzulernen. Diese Zeit lässt das Kind Raum, sich in seiner Umgebung wohlzufühlen, bevor eine Verabschiedung stattfindet. Auch wir Erwachsene ziehen normalerweise nicht nach dem 3. Date zu jemanden oder heiraten sofort. Wir benötigen Zeit, um eine Beziehung aufzubauen. Warum sollten Kinder diese Zeit auch nicht bekommen? Deshalb sind für uns die 2 Wochen Beobachtungszeit ohne Verabschiedung für uns sehr, sehr wichtig. Und besonders bei der heiklen Entscheidung über den ersten Abschied ist das Einverständnis der Begleitperson von großer Bedeutung. Und das kommunizieren wir auch ganz transparent mit der Begleitperson. Wir arbeiten dementsprechend sehr eng mit denen zusammen und beziehen sie in alle Entscheidungen mit ein und schildern auch natürlich unsere Beobachtung, aber haben auch eine offene Ohr für ihre Beobachtungen, ihrem Gefühl. Mhm. Und in einem Buch beschriebener Mythos, der mir besonders auffiel, war die Aussage, Tränen gehören dazu. Wie oft hatte ich das schon gehört? Die Erkenntnisse aus dem Buch zeigen, dass Tränen oft aufgrund einer Ankommenszeit und eines Tempos entstehen, die nicht den Bedürfnissen oder der Persönlichkeit des Kindes entsprechen. Sie können auch aus einem unzureichenden Beziehungsaufbau oder einem zu frühen Abschied resultieren. In dem Buch wird erläutert, dass die Ergebnisse der Forschungsprojekts zur partizipatorischen Ankommenszeit belegen, dass eine Beziehungszeit auch ohne Tränen möglich ist. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir uns intensiv mit der Erforschung und Implementierung dieses Modells auch beschäftigt. Mhm. Die im Buch gewonnenen Erkenntnisse haben unsere Praxis grundlegend verändert. Genau.
Oh, das freut mich echt total. Ja, das weiß ich gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich bin gerade ganz gerührt. Also ich finde das, also ihr fasst das so gut zusammen, ne, dass das eigentlich so eine Entlastung für alle darstellt. Und ich glaube, wenn ihr die Frage stellt, fühlen Sie sich hier sicher, ne, als Begleitperson, das ist ja auch schon wieder was, was wieder Vertrauen schafft und was dann die Möglichkeit der Sicherheit und der Kontrolle ja wieder fördert, weil eben ankommt, ich bin hier wichtig, das, was mir wichtig ist, zählt und ich darf damit Einfluss nehmen. Und wenn ich eben das Gefühl habe, ich kann Einfluss nehmen, habe ich das Gefühl, ich bin wirksam, ich kann das auch kontrollieren. Und das macht ja wieder leichter, dann zu gehen, ne? Also das ist so ein Effekt, der sich dann auf alle so überträgt, glaube ich, ne? Ja. Und wir haben es jetzt auch schon so ein bisschen auch immer wieder durchgehört, aber was würdet ihr sagen, welchen Einfluss hatte diese Umstellung und jetzt die Nutzung der BO-Eingewöhnung oder des BO-Ankommensprozesses auf die Beteiligten, also auf Kinder? Also habt ihr das Gefühl, weil du jetzt gerade davon sprachst, dass es auch ohne Tränen möglich ist? Also wenn wir jetzt erstmal auf Kinder schauen, wie profitieren die von dieser Art des Ankommens?
Ja, also der beobachteten Unterschied bei Kindern liegt darin, was wir gesehen haben, dass sie mehr Zeit haben, um sich an ihre neue Umgebung anzupassen und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln. Statt sich bereits am dritten oder vierten Tag von ihrer Begleitperson verabschieden zu müssen, können sie eine Beziehung zu uns als Fachkräften, zur Umgebung und zu den anderen Kindern in der Gruppe aufbauen. Dies hat zu einem deutlichen Rückgang von Verabschiedungstränen geführt, da die Kinder weniger gestresst sind, wenn sie am Anfang Zeit nehmen können, um Bindungen und Beziehungen aufzubauen mit uns. Und bei den Begleitpersonen habe ich festgestellt, dass durch die längere Beobachtungs- und Beziehungszeit mit uns eine offene, vertrauensvollere und ehrlichere Kommunikation auf Augenhöhe entsteht und dementsprechend eine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit, was auch nach der Ankommenszeit weitergeht. Mhm. Die aktive Einbindung in Entscheidungsprozesse und unsere Betonung auf das Wohlbefinden der Begleitperson vermitteln ihnen das Gefühl, Teil des Ankommensprozesses zu sein. Das ist nicht mehr, dass wir ganz vorne stehen und in einem Hand das Kind mitziehen und der Begleitperson mit der anderen Hand mitziehen, sondern wir sind wirklich auf einer Ebene zusammen und nehmen jeder Schritt zusammen. Und als Fachkraft erlebe ich ebenfalls weniger Stress und fühle mich weniger unter Druck gesetzt. Wir betrachten die Ankommenszeit als einen flexiblen Prozess und sind offener für verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und nehmen es einfach als einen kurvigen Prozess wahr. Jeder Tag ist anders und es ist auch okay so. Mhm. Durch die Zeit, die wir mit den Begleitpersonen und Kindern verbringen, gewinnen wir weitere Erkenntnisse, die uns bei der Unterstützung und Begleitung der Bedürfnisse aller Beteiligten im Beziehungsdreieck helfen.
Mhm. Und macht ihr auch, also im Buch wird ja auch beschrieben, so dass man auch Rückschritte machen kann, also in Anführungsstrichen Rückschritte, ne? Also da haben ja ganz viele unglaubliche Glaubenssätze von, das darf man auf keinen Fall, weil dann gewöhnt sich das Kind da dran und dann lässt es gar nicht mehr los, ne? Das ist ja so eine große, große Angst. Wie macht ihr das? Gibt es da sowas wie, weil du gerade vom kurvigen Prozess gesprochen hast, also gibt es sowas wie Rückschritte, wenn man das so benennen kann, mit in Anführungsstrichen, ja? Also es sind ja vielleicht gar keine Rückschritte, sondern wichtige, kleine Schritte nochmal zurück, um dann eher ins Vertrauen zu kommen. Wie macht ihr das?
Also wir haben auf jeden Fall diese sogenannten Rückschritte, also wenn sie sich so ergeben, da haben wir schon, dass nach drei Verabschiedungen der Begleitperson sagt, also ich bin jetzt heute nicht dafür bereit, das geht mir jetzt viel zu schnell. Okay, dann machen wir heute keine Verabschiedung. Ich hatte auch eine Begleitperson, sie meinte zu mir mit Tränen in die Augen, das geht mir auch viel zu schnell. Können wir bitte eine Woche, maximal eine Stunde machen? Ja, kein Problem. Meine aktuelle Ankommenszeit jetzt, also wir machen seit 2 oder 3 Wochen bis zu 2,5 Stunden. Manchmal rufe ich früher an, je nachdem, und das ist auch okay so. Habe ich auch schon vorhin also gesagt, wir machen das manchmal einen ganzen Monat oder paar Wochen einfach die gleichen Zeit oder auch weniger. Da sind wir ganz flexibel, da sprechen wir uns im Team ab, als auch mit der Begleitperson und nehmen einfach jeden Tag als eine neue und beobachten das Kind und wir sehen sie einfach nicht als Rückschritte, sondern ein Teil des Prozesses.
Ja, und du hast doch gerade gesagt, also ihr schaut wirklich einfach auf das Kind, ne? Was ist jetzt gerade, ne? Was ist jetzt möglich, was nicht? Und nicht ein, weil das so und so gemacht wurde am Freitag, wird das jetzt so und so am Montag. Und dann gibt's ja auch so diese Regel von, weil am Freitag muss es so sein wie am Montag dann. Oder nee, andersrum, am Montag wird es genauso gemacht wie am Freitag, ne? So, das gibt's ja auch im Berliner Modell. Das mag ja auch zum Teil Sinn machen, dass man nicht jetzt nach diesem langen Wochenende gleich noch Schritte geht. So, nur so pauschale Regeln helfen, glaube ich, nicht, ne? Weil vielleicht ist das Kind an diesem Montag total gut ausgeschlafen und hat richtig Lust, ins Leben zu gehen, so, ne? Und dann kann man vielleicht doch sagen, ja, ich kann mal einkaufen fahren als Mutter oder so. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, oder? Hat sich da euer Blick auch verändert von der Struktur sozusagen hin zu den Signalen, die die Kinder und Begleitpersonen senden sozusagen?
Ja, also ich persönlich finde da Perspektivwechsel auch ganz, ganz wichtig, ne? Weil wir sind ja auch nicht jeden Tag gleich. Und nur weil ich am Freitag mich so und so gefühlt habe, heißt es ja nicht, dass ich mich am Montag wieder an der gleichen Stelle befinde, wo ich dann am Freitag aufgehört habe. Und bei den Kindern ist es ja genau das Gleiche. Und indem wir beobachten und in Kontakt mit den Eltern treten, hilft uns das ja auch. Und so können wir dann auch individueller schauen. Also je mehr wir uns dann mit BO beschäftigen, desto klarer ist geworden, wie wichtig dieser Perspektivwechsel ist. So dass wir halt nicht mehr darüber bestimmen, sondern zusammen entscheiden.
Ja. Und ich habe ja auch die vage, ich sage jetzt einfach mal so, ich habe ja auch im Buch Themen angesprochen, die, glaube ich, manche sagen, das ist nicht umsetzbar. Bezieht ihr auch sozusagen euch mit ein, mit euren Gefühlen und mit euren Bedürfnissen in Ankommensprozesse? Also, dass ihr sagt, heute kann ich das gut, heute kann ich das nicht so gut. Habt ihr das auch, was da im Buch steht, für euch genutzt sozusagen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das einer der größten Themen in dem Buch, also mit sich selbst in Einklang zu sein. Und ja, wir reden von einem Beziehungsdreieck, aber wir sind dann auch ein Teil davon. Und wenn es uns nicht gut geht, dann wird es auch nicht gut laufen. Das Kind wird dann auch nicht bei unsicher fühlen, weil wir dann auch unsicher sind. Und wir wollen, dass die Eltern mit uns ehrlich und vertrauensvoll umgehen. Und da müssen wir auch das Gleiche zurückgeben, auch fachlich wertschätzen, aber auch ehrlich mit denen kommunizieren und dann auch im Team. Also zum Beispiel, ich hatte eine Ankommenszeit und das ging relativ gut eine Zeit lang und dann hat irgendwas gekippt. Das Kind ging nicht mehr so gut, mir ging es auch nicht gut und dann habe ich gesagt, okay, ich würde gerne, dass wir das ausprobieren, dass einer von euch, also einer von meiner Kolleginnen in der Krippe, das bitte probiert zu übernehmen, weil mir geht's nicht gut, das Kind geht nicht gut, der Begleitperson auch nicht, weil das Kind weint und das haben wir dann gemacht. Es lief sehr gut, diese so Wechseln, diese frischer Wind vielleicht, wer, was weiß ich. Die Ankommenszeit wurde dann abgeschlossen, wenn man so so schön sagt. Und dann eine Woche später kam das Kind wieder zu mir und hat mich wieder neu erkannt gefühlt. Ich war da in die ersten Monaten, hat sie begleitet und dann war das wieder eine Wiederfindung. Es war einfach dieser Wechsel, hat sie gebraucht, aber ich habe auf meine Gefühle auch gehört. Bei mir ging es auch nicht gut. Ich habe viel gezweifelt an mich. ich habe mir selber Vorwürfe gemacht und das bringt nicht. Nein, da müssen wir eine Lösung finden. Was können wir machen? Was können wir anbieten? Und dann ging es alle Parteien viel besser.
Ja, ach, wie schön. Und ihr habt ja auch schon so ein bisschen erzählt, wie es den Eltern mit diesem Ankommen geht. Gibt's noch was, was ihr da so erlebt habt? Also wie es Eltern damit geht? Also ihr habt ja schon gesagt, dass manche gesagt haben, bitte jetzt noch keinen Abschied oder so oder jetzt bitte noch, ne? Also, oh, die Frage wurde mir noch nie gestellt oder so. Gab's noch was anderes, was ihr so für Rückmeldungen bekommen habt?
Ja, also ich muss sagen, bis jetzt haben wir fast ausschließlich eine gute Rückmeldungen bekommen. Aber klar gibt es auch Familien, die irgendwann Druck bekommen von dem Arbeitgeber.
Ja.
Das ist klar. Und neulich kam dann auch eine Familie zu uns und haben gesagt, so, jetzt haben wir aber keine Zeit mehr. Jetzt müssen wir. Das Kind muss dann jetzt. Und ja, wir wissen, es weint viel, aber wir haben jetzt keine Wahl und es muss jetzt. Das Kind weinte aber ganz, ganz viel und signalisierte, sie möchte aber noch nicht hier so lange bei uns bleiben. Ich möchte bei Mama. Es hat ganz doll auch nach Mama geschrien. Dann sind wir mit den Eltern ins Gespräch gegangen und haben gesagt, also machen wir nicht. Das geht jetzt definitiv gegen unsere Haltung. Mhm. Haben die Eltern aufgeklärt, was es mit dem Kind macht, mit dem Stresshormon macht, dass es hin bis zum Trauma sein passieren kann, was mir tatsächlich auch in meiner Kindheit durch fehlende Ankommenszeit passiert ist. Leide ich bis heute dran und ja, wir versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden. Gibt es aber diese gemeinsame Lösung nicht, dann ist es auch an uns ganz klar zu sagen, gegen unsere Haltung arbeiten wir nicht und dann passt unser Konzept einfach nicht zu dieser Familie. Und diese Familie muss dann am Ende des Tages für sich selbst entscheiden, möchten sie trotzdem diesen Weg mit uns zusammen gehen oder möchten sie an dieser Stelle einen Cut setzen und sich eine andere Einrichtung suchen.
Mhm.
So ist zum Glück noch nicht passiert. Wir hoffen, das bleibt auch so, aber das wäre so der Weg für uns.
Ja, das finde ich echt total wichtig, ne, dass da als Kita gesagt wird, also das machen wir nicht, das ist gegen unsere Haltung, das ist gegen unser Konzept. Wir werden kein Kind zwingen, hier zu bleiben, so. Und dann, wenn ich natürlich diese klare Grenze setze, dann müssen natürlich auch Eltern kreativ werden, ne, um vielleicht nochmal irgendwie 1-2 Wochen das zu ermöglichen, vielleicht mit einer anderen Begleitperson oder so. Und man muss natürlich ehrlicherweise dazu sagen, das ist tatsächlich nicht für alle Eltern möglich, ne? Wenn ich wirklich keine Familie drumherum habe, die unterstützen kann, wenn ich wirklich angewiesen bin auf diese Stelle, die mir sonst, ich dramatisiere jetzt mal, mir dann weggenommen wird und dann habe ich kein Einkommen mehr und dann sind wir arm oder so, ne? Also das ist was wir natürlich mit einbeziehen sollten und dann kann es, finde ich, schon auch mal sein, dass man sagt, ja, okay, das Kind weint total, wir wissen aber, wir sind da und wir probieren das aus, wie das geht und wir beobachten das, weil das für die Familie, für das ganze System sozusagen wichtig ist. Trotzdem finde ich auch diese klare Grenze, die ihr benennt, total wichtig, damit, und ich glaube, da sind oft viel mehr Optionen möglich, als wir oft denken, wenn wir klar sagen, das geht gegen unsere Haltung, wir beobachten dieses Kind, es tut dem nicht gut und darüber die Eltern aufklärt, dass sie dann auch Möglichkeiten haben, kreative Möglichkeiten finden müssen, dann ja auch, da einen Weg zu finden, da sensibel mit dem Kind und dem Ankommen da umzugehen, ne?
Genau, also wir sagen das ja nicht von heute auf morgen, so liebe Familie, es geht nicht mehr, machen wir nicht,
genau.
Seht mal zu, also so ist ja dieser Prozess nicht, ne? Sondern bis es dann zu diesem Schritt kommt, dass wir sagen, naja, machen wir nicht, weil es gegen unsere Haltung ist, vergehen ja schon Wochen, in denen wir immer wieder in Austausch sind und das wäre ja dann sozusagen so die allerletzte Option, das so knallhart zu benennen.
Genau.
Im Sinne des Kindes, ne? Das ist ja immer im Sinne des Kindes und nicht, weil wir jetzt keinen Bock mehr drauf haben, dass das Kind die ganze Zeit weint. Das ist ja auch nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen.
Total. Und wie würdet ihr jetzt damit umgehen? Weil die Frage kriege ich natürlich häufiger. Wie würdet ihr jetzt damit umgehen, wenn jetzt zum Beispiel, das gibt's ja auch oft, oder da würde mich eure Praxiserfahrung einfach auch interessieren, wenn jetzt Kinder schon länger da sind, also sagen wir mal irgendwie 3 Monate oder so, und dann gibt es ja so eine Phase, wo dann Kinder häufiger wieder weinen beim Abschied und dann nicht so richtig rein wollen, ne? Also in die Kita. Erlebt ihr das auch oder gibt's das vielleicht gar nicht durch die BU-Eingewöhnung oder wie steht ihr dazu? Wie geht ihr dann damit um?
Also hat schon bei uns so ergeben und da bleiben wir halt in engem Gespräch mit den Eltern, gucken nach Lösungen. Zum Beispiel eine, die jetzt mir in den Kopf kommt, das war so ungefähr 3-4 Monaten nach die abgeschlossene Ankommenszeit. Und da war die Abschied wieder morgens wirklich ganz, ganz schwierig. Und dann habe ich vorgeschlagen, okay, wie wäre es, wenn sie, also der Mama, so 15 bis 20 Minuten vielleicht nochmal einplant morgens, dass sie erst in dem Raum mitkommt, mit das Kind spielt, das begleitet mit dem Ankommen und dann erst die Abschied machen. Und das haben wir dann probiert und das ist super gut gelaufen. Da kam dann irgendwann das Kind zu mir. Dann hat sie angefangen, ihre Mama wegzuschicken und Tschüss zu sagen, wenn sie bereit war für den Abschied. Und das war schon längst nach der Ankommenszeit. Und da gibt's immer wieder Phasen da in diesem Fall. Und mal kommt sie direkt rein und sagt schon Tschüss. Und manchmal braucht sie diese Spielzeit in die Kita erst mit ihrer Mama. Und das ist völlig okay. Da sind wir total offen und gucken zusammen mit den Elternteilen nach Lösungen. Also auch im Team.
Ja, also ihr schaut flexibel, was braucht das Kind, was brauchen die Familien, auch wenn dann Tränen nochmal später kommen, und macht es nicht, wie es so oft passiert, einfach dann irgendwann sagen, ich reiß es jetzt, also das ist jetzt ein bisschen, also die Wortwahl ist ja da auch relevant, aber ich nehme das Kind jetzt einfach vom Arm und das weint jetzt und das gehört dazu, ne? Das ist so, dieses Tränen gehört dazu. So macht ihr das nicht, sondern ihr sucht wirklich Lösungen und habt die Erfahrung gemacht, dass es dann immer irgendwie geht, wenn man dem Kind eben, das ist ja auch oft diese Schwellenangst, ne? Also so an dieser Schwelle direkt geht's eben nicht, aber im Raum, wenn ich dann spiele und dann so ein bisschen anders ankommen kann und selber bestimmen kann, so ein bisschen mit kontrollieren kann, wie der Abschied stattfindet, dann geht das dann, ne?
Dich, genau.
Ja. Total wichtig, weil es ist natürlich für Kinder ein unglaublicher Kontrollverlust, wenn sie einfach, ich sag jetzt mal, machtvoll vom einen Arm auf den anderen übergeben werden. Da haben sie ja keine Chance, sich zu wehren, höchstens festzuklammern. Aber selbst das wird ja dann oft gelöst, dieses Klammern. Und das muss einfach echt nicht sein. Also da können wir bedürfnisorientiert schauen, was braucht's jetzt? Kommen die Eltern nochmal rein? Bringen die Kinder ein bestimmtes Spielzeug mit von zu Hause, was es dann einfacher macht oder so, ne? Da gibt's ja ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Wege, ne?
Genau, wir suchen halt eben zusammen immer noch mal Lösungen und die gibt's halt immer. Es gibt ja immer einfach irgendwas, wir müssen dann nur dann ein bisschen Geduld mitbringen, genau, und dann funktioniert das.
Ja, also ihr habt's noch nie erlebt, dass ein Kind, ich sag jetzt mal, das ist ja oft so auch die Angst, monatelang nicht dann da bleiben will und monatelang klammert oder so. Habt ihr sowas schon mal erlebt?
Also ich habe das erlebt ganz, ganz häufig, als wir noch nicht BO eingewöhnt haben.
Aha, okay.
Genau. Da war es ganz, ganz häufig so, und das passiert dann genau nämlich das mit dem Kind, was du davor gesagt hast. Man reißt es von den Eltern, das Kind hat keine Kontrolle mehr.
Ja.
Und ich denke, die weinen dann eben halt so lange, bis sie einfach aufgegeben haben. Sie haben dann irgendwann aufgegeben. Mhm. Es wird jetzt einfach über mich bestimmt. Ich muss mich jetzt damit abfinden. Okay, ich habe mich jetzt damit abgefunden. Ich kann es nicht ändern. Ja. Brauche ich jetzt nicht mehr weinen. Meine Gegenwehr bringt einfach nichts.
Ja. So. Ja. Und dadurch, dass sie eben mit kontrollieren können oder mitbestimmen können, müssen sie ja diese Angst gar nicht haben, dass ich jetzt mich festklammern muss, weil ja da so eine Bedrohung wartet, dass ich was eh nicht kontrollieren kann, sondern es ist ja insgesamt im Kind dann ein Gefühl von Sicherheit, von Kontrolle, von etwas, was ich eben beeinflussen kann, bestimmt, ne, und von positiven Erlebnissen anstatt von ja ohnmächtigen, unkontrollierbaren Erinnerungen sozusagen. Ja. Ne? Ja. Ach, ich bin ganz beseelt. Ich danke euch sehr, weil ich natürlich Ideen hatte, als ich das Buch geschrieben habe, die eigentlich genau das, also zum Ziel hatten, diese Ideen, was ihr jetzt geschildert habt. Und das ist einfach total schön zu hören. Gibt's noch irgendwas, was ihr noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt? Irgendwas, was jetzt noch gefehlt hat, was ihr noch mitgeben wollt?
Ja, einfach so, was ich immer wieder gerne sage, einfach den Mut zur Veränderung haben. Nicht zu sagen, das geht ja sowieso alles nicht und wie sollen das funktionieren, das haben wir schon immer so gemacht. Wir haben auch jahrelang nicht nach PO gearbeitet, sondern viel adultistisch und ohne Partizipation und dieser Weg funktioniert wirklich. Und sobald man diesen Weg einmal angefangen hat zu gehen, will man auch nicht mehr zurück, weil man einfach merkt, wie entspannt und stressfrei das für alle Beteiligten dann einfach ist. Kann ich nur von mir sagen, als ich von Juli 1 zu Juli 2 gewechselt habe, habe ich gesagt, ich wechsle in die neue Einrichtung unter der Prämisse, dass ich freigestellt bin. Ich möchte nicht bei den Kindern mehr arbeiten, möchte nur im Büro. Und dann hat man das ja alles umgestellt und da war ich logischerweise beteiligt an dem Prozess, habe ich ja auch initiiert und habe ich gesagt irgendwann, oh, das ist jetzt so schön, ich möchte nicht mehr im Büro arbeiten und jetzt bin ich mit den Kindern und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wieder von den Kindern wegzugehen. Ich freue mich jeden Tag wieder auf diese Arbeit, weil es ein völlig anderes Arbeiten einfach ist.
Ich würde sagen, also hör auf deine Gefühle, setze deine Grenzen um und vergesse deine Bedürfnisse nicht in diesem Prozess, weil das ist ganz oft in die Ankommenszeit, als auch in die allgemeine Arbeit mit Kindern in die Einrichtungen, dass man sich selbst nach hinten stellt. Aber sobald man sich selbst wahrnimmt und das auch wertschätzt, kommt alles anderes mit. Und natürlich auch alles, was ich gerade gesagt habe, mit den Begleitpersonen und Kind. Aber ich finde, als Fachkraft vergessen wir uns selber ganz oft. Und ja, das hilft.
Ja, total. Und da kommt es ja gar nicht darauf an, dass man irgendwie ausgedehnte Selbstfürsorge, Bäder nimmt oder keine Ahnung was, sondern es geht ja letztlich auch darum, wirklich sich selber wahrzunehmen. Ne? So dieser Spruch, Bedürfnis gesehen ist halb erfüllt, gilt ja auch für sich selber. Ne? Wenn ich das nur wahrnehme, oh, jetzt werde ich unruhig, oh, irgendwie macht mich das traurig oder so, dass das ja schon total hilft, um für sich so entspannen zu können oder bei sich einfach anzukommen und dadurch ja auch eher in Beziehung gehen zu können. Ne? Das ist ja immer das Anliegen. Ja, ihr beiden, ich danke euch vielmals, dass ihr hier wart und so, ich glaube, sehr wertvolle Informationen und sehr wertvolle Erfahrungen über die BU-Ankommenszeit erzählt habt. Ich glaube, davon werden viele profitieren. Vielen Dank.
Vielen Dank
für die
Einladung. Haben uns sehr gefreut,
bei dir
zu sein. Okay, macht's gut.
Tschüss. Tschüss.
Das war die Folge zur bedürfnisorientierten Ankommenszeit. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Also ich finde, die beiden haben wirklich einen guten Einblick in die Praxis gegeben und sehr reflektiert die BU-Eingewöhnung auf die Praxis übertragen. Und wenn ihr euch weiter austauschen wollt mit den beiden, dann könnt ihr sie kontaktieren. Über die Webseite findet ihr den Kontakt unter julikinder.com. Mich erreicht ihr wie immer über die Seite lea.wedewart.de und könnt mich auch erreichen, ja, über meine Mailadresse kontakt@bedürfnisorientierte-pädagogik-ae.de. und über Instagram @derKita-Podcast. Ich freue mich natürlich immer über eure Nachrichten, was euch so bewegt, was ihr mir schreiben wollt, was ihr vielleicht auch für Wünsche für Podcast-Folgen habt und auch eine Rezension. Hilft mir immer und ich freue mich darüber sehr, wenn ihr natürlich Sterne vergebt für den Podcast bei Spotify oder bei iTunes, damit der sichtbarer wird. Und ihr könnt auch zum Beispiel bei Spotify kommentieren, wie euch die Folge gefallen hat. Darüber freue ich mich auch. Teilt die Folge mit allen, die das interessieren könnte. Und sonst, wenn nichts weiter ist, sage ich, macht's gut. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Tschüss. BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.